Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Heute vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Wir nehmen dieses Datum zum Anlass, über das Buch eines Autors zu sprechen, den der Krieg ins Exil zwang. Robert Neumann, 1897 geboren, war Jude. Seine Werke wurden Opfer der nationalsozialistischen Bücherverbrennung. Neumann emigrierte, erst nach Wien, dann nach Großbritannien. Zwar kamen viele seiner Bücher nach dem Krieg auch auf Deutsch heraus, sind aber heute nicht mehr oder nur sehr verstreut erhältlich. Der Verlag Jung und Jung macht nun einen wichtigen Roman Robert Neumanns wieder zugänglich, An den Wassern von Babylon, 1939 in London erschienen. Herbert Wiesner, Literaturwissenschaftler und Kritiker, hat ein Nachwort dazu verfasst. Ich habe ihn gefragt, in dem Roman von Robert Neumann treten 10 Figuren auf, deren Geschichten können wir jetzt nicht alle nacherzählen, aber was sind die Themen des Romans?
Robert Neumann hat ein Hauptthema, das ist das Exil. Es geht um eine Handvoll und mehr als eine Handvoll Juden, die sich in einen Zug setzen und von Port Said, also von Ägypten aus, nach Israel fahren, nach Palästina, muss man sagen, in das britische Mandatsgebiet. Und dieser Zug verunglückt an der Grenze und eine Gruppe von Menschen mietet sich in der Nacht einen Bus und fährt mit diesem Bus ins Gebirge. Die Gruppe wird beobachtet von britischem Militär, die also aufgrund der Balfour Declaration von 1917 die Grenze bewachen müssen. Es geht darum, nicht zu viele Juden in dieses Gebiet Palästina hineinzulassen, damit das Gleichgewicht mit der arabischen Bevölkerung bestehen bleibt. Also ein heikles Thema bis heute. Und es wird uns dann durch die britische Polizei erzählt, wer in diesem Bus sitzt, denn die verfügen über eine Personenliste. Und das Fazit heißt dann, Juden von überall. Und von diesen Juden von überall handelt eigentlich der Roman. Das sind dann die Kapitel, die eingeklammert werden von der Geschichte einer versuchten und dann gescheiterten Einreise in das gelobte Land.
Wir können auf die Konstruktion des Romans gleich noch weiter eingehen. Vielleicht noch kurz zum Inhalt. Also das Bittere an Robert Neumanns Roman ist ja, dass das Exil hier mitnichten das erhoffte Paradies bietet. Noch nicht mal Rettung. War Neumanns Blick auf das Schicksal des Judentums und das Exil wirklich so düster?
Das Problem fängt ja schon beim Titel an.
An den Wassern von
Babylon. An den Wassern von Babylon. Das ist jüdische Urgeschichte. Da sitzen sie also zwischen Euphrat und Tigris und sehnen sich nach dem Berg Zion, um dort beten zu können, wo es ihnen angemessen ist. Diese Menschen, und das trifft auch auf Neumanns Personen zu, soweit sie gläubig sind, diese Menschen gehen nicht nach Palästina ins Exil, sondern das wäre, wenn es denn gelänge, eine Rückkehr in die Heimat. So der Glaube der Juden, die sich sehnen nach diesem einzigen Land, das ihres sein soll.
Es gibt ja nun, Herr Wiesner, Sie haben das gerade schon angedeutet, so eine Rahmenerzählung, in der diese Geschichte mit dem Bus, der nach Palästina fährt, erzählt wird. Und die Binnengeschichten sind die 10 Lebensgeschichten der Figuren, die in dem Buch auftreten, dieser jüdischen Menschen. Ja. Aber die sind auch alle sehr verschieden. Vielleicht mögen Sie mal kurz skizzieren, wie unterschiedlich diese Geschichten sind.
Er beschreibt in diesem Mittelteil die Geschichte von Juden aus aller Welt, auch aus Kiew, aus Odessa, hochaktuell auch dies. Es gibt auch ganz scheinbar harmlose Fälle. Es kommt die fast lustige Geschichte eines Boxers vor, der im Rahmenprogramm zu dem berühmten Weltmeisterkampf zwischen Joel Lewis und Max Schmeling im Vorprogramm boxte. Also es sind traurige und lustige Geschichten, es sind fromme Geschichten, es sind ganz unfromme Geschichten, es sind einfach Juden von überall, die ihre Schicksale erzählen und dazu gehören natürlich auch die Pogrome. Das heißt, sie greifen auch zum Teil weit zurück in ihren Erinnerungen, sie erzählen auch aus dem Leben ihrer Vorfahren. Es ist eine Geschichte auch der jüdischen Verfolgung in aller Welt und nicht nur bei den Nazis. Das ist eigentlich eine umfassende Darstellung dieser Thematik in Erzählungen und Erinnerungen, die auch ihren Tonfall wechseln.
Das finde ich auch das literarisch Faszinierende an diesem Buch, wie anders diese Geschichten jeweils erzählt sind. Aber ich finde, sie eint doch alle irgendwie so ein unverkennbarer Neumann-Tonfall. Wie würden Sie den beschreiben?
Ich finde, dass er, wenn er aus seiner Gegenwart schreibt und nicht aus der Erinnerung seines Personals, dass er sehr modern ist. Der Exilant in England benutzt ganz selbstverständlich, so wie das junge Leute heute tun, englische Ausdrücke. Das hat eine Art von heiliger Nüchternheit, die er in all diese schrecklichen Geschichten hineinbringt. Er ist ein Beobachter, er ist ein politischer Kopf. Und er ist nicht sentimental. Es ist keine Erinnerungsliteratur, sondern er vergegenwärtigt.
Sie haben sich, Herr Wiesner, ja jetzt ausführlich mit Exilliteratur beschäftigt. Was würden Sie sagen? Welche Position innerhalb dieser verschiedenen Stimmen nimmt denn Robert Neumann ein?
Da muss man mal etwas Formales in den Vordergrund rücken. Er versucht in diesem Buch, in dem Markus-Kapitel, das ist eine dieser verunglückten Figuren, dieser Markus erzählt vom Exil und zwar beschreibt er es als eine ansteckende Krankheit. Und zwar wird das beschrieben, wie man es in einem medizinischen Bericht lesen könnte. Es ist eine höchst komplizierte Erkrankung, die aber unheilbar ist. Thomas Mann hat sehr viel später vom Herzasthma des Exils gesprochen. Also diese Beschreibung des Exils, was ja ein aktuelles Thema auch wieder ist, also die Beschreibung der Migration als etwas, worunter man leidet, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Das findet sich nicht in allen Exilromanen. Es ist eine Diagnose des Leidens Migration.
Herbert Wiesner hat das Nachwort zur Neuausgabe von Robert Neumanns Roman An den Wassern von Babylon verfasst. Das Buch ist bei Jung und Jung erschienen. Übrigens sind Thomas Manns Radioansprachen, die er während der NS-Zeit aus Kalifornien nach Deutschland sendete, ebenfalls in diesem Frühjahr neu veröffentlicht worden, bei S. Fischer unter dem Titel Deutsche Hörer. Er führe eine Texistenz, sagt der wohl bedeutendste rumänische Schriftsteller unserer Tage, Mircea Cărtărescu. Ein Doppelleben zwischen biografischem und literarischem. Über Cărtărescus jüngeren Landsmann, den 1976 geborenen Florin Irimia, lässt sich Ähnliches sagen. In seinem Debütroman Defekt von 2011 verband er das heutige Rumänien mit einer komplizierten Ehegeschichte. Seine 2021 erschienene und nun ins Deutsche übersetzte Geschichtensammlung Der Mann hinter dem Nebel vereint Lebenserinnerungen, Tagträume und Fantasien. Cornelius Wüllenkemper hat Florin Irimias 24 Erzählungen gelesen.
Man habe keinen anderen Zugang zur Vergangenheit als durch ihre Fiktionalisierung, gab Florin Irimia gegenüber einer rumänischen Literaturzeitschrift zu Protokoll, die ihn nach dem Wirklichkeitsgehalt seiner Texte fragte. Irimia macht seine Träume, Fantasien und Obsessionen in einer Art hyperrealer Autofiktion zum Teil seines literarischen Universums. Im Prolog zu seinen 24 Geschichten rund um einen geheimnisvollen Mann hinter dem Nebel beteuert er, das vorliegende Buch sei ihm während eines Tagtraums in der Badewanne zugefallen.
Und so blätterte sich das Buch, das in jener Welt bereits fertig geschrieben war, wie eine vom Wind angeblasene Pusteblume auf, um auch in dieser Welt Form anzunehmen.
Irimias 24 Geschichten, die motivisch und inhaltlich zusammenhängen, aber auch isoliert voneinander lesbar sind, verwischen die Grenze zwischen Realität und Traum, zwischen Wirklichkeit und Hinterwelt, wie es heißt, und gar zwischen Leben und Tod. In der Auftakterzählung Der Unfall geht es um eine Nahtoderfahrung des Erzählers als kleiner Junge. Ein Fahrradunfall und ein heranrasendes Auto, das den Kleinen zu überfahren droht, bilden die Grundlage einer wie unwirklich flirrenden Erlebniswelt.
Nicht nur einmal habe ich mich gefragt, ob mich nicht an jenem Tag vor mittlerweile mehr als 30 Jahren das Auto tatsächlich überfahren hat. Denn es war fast unmöglich, dass das nicht geschehen war. Ob es mich also nicht doch womöglich überfahren hat und ich seitdem wie im Leeren hänge und nichts anderes tue, als meine Existenz zu betrachten wie durch einen Vorhang. Eine Existenz, die in Wirklichkeit im Augenblick des Zusammenpralls beendet war.
Dass das Leben einem Traum gleiche, ist ein geläufiges literarisches Motiv, das Joseph Conrad einst in der Formel zuspitzte, man lebt, wie man träumt, allein. In Florin Irimias Geschichten ist die melancholisch-surreale Weltbetrachtung ein Mittel, um den Zumutungen der realen Existenz zu entfliehen. In Das Kätzchen etwa träumt sich der Erzähler als Zehnjähriger angesichts seiner dauerstreitenden Eltern in eine andere Welt und unterhält sich mit einem Kätzchen mit menschlichem Antlitz. In Unaggressive Tenside wiederum fantasiert der mittlerweile erwachsene, zum Schriftsteller gewordene Erzähler beim Anblick einer Seifenlösung namens Blauer Mond über ein Leben jenseits der Milchstraße, in dem er sich nicht von seiner Frau trennt und so dem seelischen Niedergang entgeht. Auch zeithistorische Erinnerungen werden aufgerufen, etwa an den Fall der rumänischen Diktatur, als kinderlose Paare aus dem Westen die verwahrlosten Waisen aus rumänischen Kinderheimen adoptierten. Oder an die Güterwaggons, in denen der Erzähler einst Altpapier aus Deutschland fand, darunter nicht nur bunte Magazine und Pornohefte, sondern auch ein geheimnisvolles Buch namens »Der Mann hinter dem Nebel«. In der titelgebenden Geschichte des real vorliegenden Bandes treibt Irimia das Prinzip der literarischen Wirklichkeitsdissoziation auf die Spitze. Der Erzähler trifft hinter einer Nebelwand auf ein Gegenüber, das er selbst ist und das ihn schließlich als Schatten an seiner Wohnungstür überwältigt und ihn in Angst und Schrecken versetzt.
Du und ich sind derselbe. Wir haben denselben Körper, denselben Verstand. Neuerdings aber hast du dir in den Kopf gesetzt, die Kontrolle zu übernehmen. Auf einmal erschien auf dem Gesicht des Schattens ein Lächeln, das sich zu einem Grinsen ausbreitete und schnell das ganze Gesicht erfasste. Ein arrogantes Grinsen, ein kolossales Grinsen voll Verachtung. Dass ich die Kontrolle übernehme? Du bringst mich zum Lachen. Die habe ich doch längst übernommen. Schon seit langem. Nein, jetzt ist alles, was ich will, das völlige Auslöschen der Konkurrenz. Nichts anderes. Doch ich glaube nicht, dass du mit mir leben kannst. Ich glaube nicht, dass du mit mir leben kannst, wenn ich nicht will, dass du lebst.
Am Ende dieser schauerlichen Geschichte steht ein missglückter oder womöglich nur geträumter Suizidversuch. Die Grundstimmung der Verlorenheit wird in den 24 Erzählungen in wechselnden Genres durchgespielt, mal im Ton fiebriger Dringlichkeit, mal im anekdotisch meandernden Palando entwirft der Erzähler Science-Fiction-Szenarien oder fantasiert darüber, wie er durch einen Spalt aus der Realität in die Hinterwelt gelangt. In einer rasanten Love-Story rekapituliert er die Trennung von seiner allzu umtriebigen Freundin oder berichtet in einer essayistischen, plötzlich ins Surreale kippenden Reisebeschreibung über seine Identitätskrise während eines Berlin-Aufenthalts. Das literarische Spiel mit Ich-Fiktion und labyrinthischen Wirklichkeitsverschiebungen beherrscht Florin Irimia so souverän wie sein berühmtes Vorbild Michea Cătărescu. Irimias atmosphärisch verdichtete Geschichten entwickeln eine unwiderstehliche Sogwirkung und lassen hoffen, dass weitere Bücher dieses bis dato nur wenigen bekannten rumänischen Autors auch auf Deutsch zugänglich gemacht werden.
Das hofft Cornelius Wüllenkemper. Er besprach Florin Irimias Erzählband »Der Mann hinter dem Nebel«, aus dem Rumänischen übersetzt von Peter Groth, Dittrich Verlag. Zombies sind ein popkultureller Dauerbrenner. Weder tot noch lebendig dienen sie als Spiegel gesellschaftlicher Ängste und als Sinnbild für das Unbewältigte. Die US-Amerikanerin Anne DeMarkin beschäftigt sich seit Jahren mit den kulturellen Dimensionen von Zombies und Kannibalismus. Auch in ihrem Roman »Es währt für immer und dann ist es vorbei« stehen Zombies im Mittelpunkt. Valentin Wölfelmeier sagt darüber:
In ihrem Roman »Es währt für immer und dann ist es vorbei« nimmt Anne DeMarkin einen interessanten Perspektivwechsel vor. Die Erzählerin ist ein namenloser Zombie, die zuerst mit anderen ebenfalls namenlosen Zombies in einem Hotel wohnt, um dann durch eine postapokalyptische Welt zu wandern und hin und wieder einen Überlebenden zu verspeisen. Sie hat nur einen Arm, in ihre Brust ist eine vor sich hin brabbelnde Krähe eingenäht und als ihr von ein paar Menschen auch noch der Kopf abgeschlagen wird, geht sie, sobald sie sich aus ihren Fesseln befreit hat, einfach zweigeteilt ihrer Wege.
Ich blicke zu meinem knienden Körper, kopflos, einarmig, gefesselt. Es ist anders, als sich im Spiegel oder auf einer Fotografie zu betrachten. Ich bin mir keineswegs fremd, aber irgendwie neuartig und faszinierend. Ein Freund, den ich jahrelang kannte und plötzlich zu lieben gelernt habe.
Was sich schon hier andeutet: Die Zombies in DeMarkins Roman sind keine stumpf vor sich hin vegetierenden Monster. So skurril sie sind, versuchen sie doch, ihr Schicksal zu begreifen. Sie sprechen miteinander, erfinden sich Namen und Lebensgeschichten, von denen sie nie wissen, wie sie mit den bruchstückhaften Erinnerungen zusammenhängen, die aus ihren früheren Leben in ihnen fortdauern. Und auch unter den Zombies gibt es ihn noch, den männlichen Erklärbär, der, obgleich ihm sein Penis abgefallen ist, für alles eine Lösung bereithält.
Mitchum sagt, ich verdränge. Er denkt, ich bin depressiv, weil ich mich eher einem Gefühl von Verlust hingebe als von Staunen. Umarme deine neue Existenz, sagt er. Ich versuche mir vorzustellen, wie ich das machen soll, mit nur einem Arm.
Es ist dieses Gefühl des Verlusts, das zum Hauptmotiv des Romans avanciert. DeMarken entwirft eine an Samuel Beckett erinnernde Zwischenwelt, um den existenziellen Fragen nach vergessener Erinnerung und verflossener Liebe auf den Grund zu gehen. Der Text ist in 7 Kapitel unterteilt, die jeweils leicht unterschiedliche Aspekte des Untotseins herausarbeiten. Dabei variiert auch die Gewichtung zwischen Reflexion, Traumbeschreibung, narrativeren Passagen, Splatter-Szenen und eindringlichen Landschaftsbeschreibungen eines in Ruinen liegenden Amerikas, in dem Autobahnen, Supermärkte und Starbucks-Filialen allmählich von einer wild wuchernden Natur zurückerobert werden. Nicht zuletzt, weil all das Teil einer Suchbewegung ist, die sich mit den paradoxen Fragen des Seins und Nicht-mehr-Seins beschäftigt, fügen sich diese Ebenen aber großartig ineinander. Andererseits ist eine gewisse Lückenhaftigkeit des Erzählens auch Teil von DeMarkens poetischem Programm. Über das gesamte Buch hinweg wendet sich die Erzählerin immer wieder an ein geliebtes Du. Fragmentierte Szenen eines vergangenen Lebens leuchten auf. Momente mit dem Geliebten in den Dünen, am Meer, beim Sammeln von Heidelbeeren, aber auch ein angedeuteter Schwangerschaftsabbruch. Die Absätze und Leerzeilen im Text veranschaulichen dabei die Unvollständigkeit dieser Erinnerungen. DeMarken geht es in ihrem gesamten Werk um diese Zwischenräume, die durch eine allzu glatte Erzählung ausgelöscht würden. Jede Erinnerung, ja bereits jeder Wahrnehmungseindruck, kann von der Realität nur Bruchstücke fassen. DeMarken möchte nun, um es mit der deutsch-amerikanischen Dichterin Rosemary Waldrop zu sagen, die Lücke bepflanzen. Deshalb ist Es währt für immer und dann ist es vorbei, man hört es ja schon im Titel, auch voll von Paradoxien, Widersprüchen und einem ständigen Zweifeln.
War ich hier mit dir? Sind wir hier durchgefahren? Welche Dinge erkenne ich tatsächlich wieder? Und welche sind bloß Teil einer bekannten Geschichte? Woran erinnere ich mich wirklich?
Als sich die Erzählerin entscheidet, keine Menschen mehr zu fressen, wird ihr schließlich selbst klar, dass der brennende Hunger, der sie antreibt, die Sehnsucht nach dem ist, was sie verloren hat. Ihr Hunger verwandelt sich in eine existenzielle Trauer.
Wenn wir weg sind, falls wir jemals weg sind, wird das von uns übrig bleiben. Fossiler Schmerz, nicht Kohlenstoff, eine Gesteinsschicht aus Schmerzen.
Was oberflächlich eine Zombie-Geschichte ist, entpuppt sich als poetisches Nachdenken darüber, was es heißt, ein Leben zu leben, das von Tod und Vergessen begrenzt ist. Wir verlieren, was wir sind, und wir sind, was wir verlieren. Es währt für immer und dann ist es vorbei, ist ein bezaubernder Text, frei von falschem Pathos, voll lakonischem Witz, Traurigkeit und gedanklicher Schwere. Dass DeMarkens Sprache dabei in jeder Szene so unaufgeregt wie präzise bleibt, ist auch Clemens J. Setz zu verdanken, der den Roman wunderbar ins Deutsche übertragen hat.
Valentin Wülfelmeier über Anne DeMarkens Roman »Es währt für immer und dann ist es vorbei«, aus dem Englischen übersetzt von Clemens J. Setz, erschienen bei Suhrkamp. Die algerische Justiz hat 2 internationale Haftbefehle gegen den Schriftsteller Kamel Daoud erlassen, das berichten französische Medien. Die Haftbefehle sind die juristische Fortsetzung der Klagen, die bereits gegen Kamel Daoud erhoben wurden, wegen seines Romans »Uri«. Der Autor setzt sich darin mit dem algerischen Unabhängigkeitskampf und dem Bürgerkrieg in den 90er Jahren auseinander. Just seit heute liegt ein neuer Essay Kamel Daouds in den französischsprachigen Buchhandlungen »Il faut parfois trahir«. Daoud greift darin den immer wieder erhobenen Vorwurf auf, er verrate seine algerische Heimat. Und der mit 50.000 Euro dotierte Josef-Breitbach-Preis geht in diesem Jahr an Frank Witzel. Der Autor und Musiker erhält die Auszeichnung für sein Gesamtwerk mit dem Zitat aus der Begründung, Frank Witzel eine fantastische Archäologie der untergegangenen Bundesrepublik gelingt. So viel vom Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten übernimmt mein Kollege Ralf Krauter mit Forschung aktuell. Einen guten Abend wünscht Dina Netz.